Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Ein neues schweres Erdbeben erschüttert Chile. Die Behörden geben eine Tsunami-Warnung heraus. Die sogenannte Abzocker-Initiative gegen zu hohe Managerlöhne kommt vors Volk. Mitte links überstimmt im Nationalrat die SVP. Der libysche UNO-Botschafter in Genf redet zum ersten Mal über den Streit zwischen den beiden Ländern und stellt Forderungen an die Schweiz. Das Wetter heute Abend kann es im Norden noch weiter schneien. Morgen ist es in der ganzen Schweiz ziemlich sonnig, bei 4 Grad im Norden und 11 Grad im Süden. Info 3, heute mit Nicoletta Cimino und den Nachrichten von Eva Gammata.
Chile ist erneut von schweren Nachbeben erschüttert worden. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte hatte der heftigste Erdstoß eine Stärke von 7,2. Er war vor allem in der Hauptstadt Santiago zu spüren. Die Behörden lösten vor der Westküste des Landes eine Tsunami-Warnung aus. Über Schäden und Opfer ist zurzeit nichts bekannt. Der Nationalrat will die sogenannte Abzocker-Initiative des Schaffhauser Unternehmers Thomas Minder dem Volk vorlegen. Eine Mitte-Links-Mehrheit stellte sich im Rat gegen einen Vorschlag der SVP. Diese hatte sich mit Minder geeinigt, die Bonusfrage auf dem Gesetzesweg ohne Volksabstimmung zu lösen. Nächsten Mittwoch wird der Rat nun über einen direkten Gegenvorschlag diskutieren. Der libysche UNO-Botschafter in der Schweiz, Ibrahim Aldredi, hat sich erstmals zum Konflikt zwischen den beiden Ländern geäußert. Damit die Affäre beigelegt werden könne, müsse, wie vereinbart, ein Schiedsgericht eingesetzt werden. Die Schweiz habe Verhandlungen verweigert und die Schweiz müsse die Reiseeinschränkungen für Libyer aufheben, da sie eine Beleidigung darstellten. Das Außendepartement in Bern wies die Forderungen Aldredis zurück. Die Schweiz habe ihre bisherigen Vereinbarungen mit Libyen stets eingehalten und sei verhandlungsbereit, erklärte das EDA. Die Schweizer Finanzmarktaufsicht untersucht den Diebstahl von Bankdaten bei der HSBC in Genf. Sie wolle herausfinden, wie es zu dem Diebstahl kommen konnte und ob die Maßnahmen, die die Bank inzwischen getroffen habe, den gesetzlichen Anforderungen genügten. Heute hatte die HSBC bekannt gegeben, dass in ihrer Genfer Niederlassung die Bankdaten von 15.000 Kunden gestohlen worden waren. Dazu kämen die Daten von 9.000 kleineren Konten, die inzwischen aufgelöst seien. Ein ehemaliger Angestellter hatte sie den französischen Behörden übergeben. Die Schweizerische Nationalbank SNB belässt den Leitzins unverändert bei 0,25%. Damit setzt die SNB ihre Politik fort, die Wirtschaft mit billigem Geld zu versorgen. Sie tut dies, obwohl sie damit rechnet, dass die Wirtschaft im kommenden Jahr um 1,5% wächst. Im Bemühen um neue Friedensgespräche zwischen Israel und den Palästinensern hat US-Vizepräsident Biden versöhnliche Töne gegenüber Israel angeschlagen. In einer Rede vor Studenten in Tel Aviv bezeichnete Biden Israel als besten Freund der USA. Gleichzeitig forderte er Israel aber auch auf, sich ernsthaft um Frieden mit den Palästinensern zu bemühen. Am Dienstag hatte Israel den Bau von 1600 neuen Wohnungen im besetzten Ostteil Jerusalems angekündigt. Daraufhin hatte Biden Israel heftig kritisiert. In der Ukraine hat das Parlament den russischstämmigen Nikolai Asarow zum neuen Regierungschef gewählt. Der 62-Jährige ist ein enger Vertrauter von Präsident Janukowitsch und ehemaliger Finanzminister und Vize-Regierungschef. Am Morgen hatte sich Janukowitschs Partei der Regionen mit zwei kleineren Parteien auf eine Regierungskoalition geeinigt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 6.849 Punkten, minus 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.571 Punkten, plus 0,1%. Der Euro wird zu 1,4624 gehandelt, der Dollar zu 1,0694.
Info 3 Abend. Die Themen.
Der Kampf den Abzockern oder wie sollen überrissene Managerlöhne künftig verhindert werden? Der Kampf den Datendieben oder warum die Banken massiv aufrüsten müssen, wollen sie den neuen Piraten ins Handwerk pushen? und die Niederlage oder warum die USA im Nahostkonflikt gerade eine sehr schlechte Figur machen. Zuerst jetzt aber Wetter und Verkehr.
Zum Wetter. Im Norden am Abend noch stellenweise Schneefall, morgen in der ganzen Schweiz ziemlich sonnig bei 4 Grad im Norden und 11 Grad im Süden. Die RS3-Verkehrsinformation von 17.05 Uhr. In der Ostschweiz ist auf der A1 Richtung St. Margrethen der Abschnitt zwischen St. Gallen-Kreuzbreiche und dem Rosenbergtunnel wegen eines Unfalls bis voraussichtlich 18 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. In der Region Zürich ist die A53 Richtung Brütisellen zwischen Oster-Ost und Oster-Nord wegen eines Unfalls bis voraussichtlich 18 Uhr gesperrt. Dann Stau oder stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung. Auf der A53 Richtung Hinwil zwischen Oster-Nord und Oster-Ost. Auf dem Westring zwischen der Verzweigung Zürich-Süd und Wetzwil. Auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich-Affoltern. Richtung Bern zwischen Wallisellen und Zürich-Affoltern. Und auf dem Westring zwischen Urdorf-Nord und dem Gubristunnel. In der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich zwischen Bern-Forsthaus und Bern-Neufeld. In der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Önsingen und der Verzweigung Herkingen und in der Region Basel auf der kantonalen Autobahn zwischen Muttenz und der Verzweigung Hagnau.
Info 3 Abend.
Das Schweizer Stimmvolk wird über die Abzocker-Initiative abstimmen können, wohl Anfang nächsten Jahres. Das hat der Nationalrat heute so entschieden. Die SVP wollte überrissene Managerlöhne und Boni im Gesetz ändern und so eine Volksabstimmung verhindern. Dieser Plan ist aber gescheitert. Jetzt stellt sich die große Frage, soll der Initiative auch noch eine Alternative gegenübergestellt werden, in der Form eines Gegenvorschlages? Und wie würde diese denn aussehen? Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Mächtig Haue gab es im Nationalrat für jene Wirtschaftsbosse, die mit maßlosen Gehältern und horrenden Abgangsentschädigungen die Volksseele zum Kochen bringen. In einem Punkt waren sich alle Parteien einig, solchen Gebaren muss Einhalt geboten werden. SP-Fraktionschefin Ursula Wyss.
Diejenigen unten kämpfen bei jeder Lohnrunde um jeden einzelnen Franken Lohnerhöhung, während diejenigen ganz oben automatisch immer mehr erhalten.
Der grüne Nationalrat Daniel Fischer.
Die Abzockerei ist ein Krebsgeschwür.
Die FDP-Fraktionspräsidentin Gabi Huber über maßlose Wirtschaftsführer.
Hätten Sie sich an die liberalen Werte der Selbstverantwortung und Bescheidenheit gehalten, wäre es nicht so weit gekommen. Aber wie so oft kann, darf und muss die Politik die Suppe auslöffeln.
Doch bei der Frage, welcher Weg denn einzuschlagen sei, um Exzesse wirksam bekämpfen zu können, gingen die Meinungen bereits weit auseinander. SVP und FDP wollten auf das Aktienrecht setzen, was zum Rückzug der Abzocker-Initiative geführt hätte. So zumindest hatte es Initiant und Unternehmer Thomas Minder versprochen. Doch die Mehrheit des Nationalrates aus SP, Grünen, CVP und BDP sprach sich für eine Volksabstimmung über die Initiative aus. Womit der Nationalrat am nächsten Mittwoch entscheiden muss, ob das Volk auf dem Stimmzettel eine Auswahl bekommen soll. Zwischen der Initiative und einem Gegenvorschlag des Parlaments. Ein entsprechender Text der Rechtskommission liegt auf dem Tisch. Weit über 30 Änderungsanträge aus fast allen Parteien auch, mit teilweise entgegengesetzter Stoßrichtung. Die CVP zum Beispiel stellt die Absicht der Initiative, den Aktionären mehr Macht zu geben, grundsätzlich in Frage. CVP-Vertreter Pirmin Bischoff.
Die Aktionärsdemokratie existiert nicht. Die Generalversammlung ist keine Landsgemeinde. Der Aktionär hat keinerlei Pflichten gegenüber seiner Gesellschaft. Der Aktionär darf, wenn er will, sogar Aktien erwerben, um seine Gesellschaft zu vernichten.
Andere, so FDP-Nationalrat Ruhr-Dinose, kämpfen vehement sowohl gegen die Initiative als auch gegen einen alternativen Vorschlag. Beides wäre eine Katastrophe, findet der Zürcher Unternehmer.
Denn während jede Firma auf der ganzen Welt Leute anwerben kann, mit Prämien, mit fixen Bonussen, mit Abgeltungen beim Verkauf, können Schweizer Firmen bei den Verhandlungen in Zukunft nur noch ein müdes Lächeln anbieten.
Dass sich der Nationalrat bei dieser Ausgangslage auf einen gemeinsamen Gegenvorschlag wird einigen können, ist alles andere als sicher.
Die Initiative und die möglichen Gegenvorschläge sind auch Thema zwischen 6 und 7 auf DRS3 heute Abend und einlesen kann man sich online bei uns auf drs.ch.
Info 3 Abend.
24.000 Mal musste sich die britische Bank HSBC in letzter Zeit bei ihrer Kundschaft entschuldigen. 24.000 Kundendaten wurden nämlich vor einem Jahr in der Filiale in Genf von einem Informatiker gestohlen. Das hat die Bank heute zugegeben, nachdem sie bis anhin immer von Einzelfällen gesprochen hatte. Dieser Fall und auch die Datenklaus bei Schweizer Großbanken zeigen, die Branche muss ihre Sicherheitskonzepte überdenken. Die neue Gefahr ist groß. Manuel Rentsch.
Der Chef von HSBC Private Bank, Alexandre Zeller, informierte heute erstmals über den wohl größten Datendiebstahl der Schweizer Bankengeschichte. Im Zentrum steht der Informatiker Hervé Falciani.
Dieser Herr Falciani war bei uns ein langjähriger Mitarbeiter. Er war vertraut mit wichtigen Projekten. Und zwischen Ende 2006 und Anfang 2007 musste er im Rahmen eines Projektes arbeiten, um die Sicherheitsmaßnahmen der Kundendaten zu verbessern.
Ausgerechnet ein für die Sicherheit zuständiger Mitarbeiter hat demnach die Daten von den 24.000 Kunden gestohlen und sie an die französischen Steuerbehörden weitergeleitet. Unter den Kunden gibt es auch Steuerhinterzieher. Seit dem Datendiebstahl vor 3 Jahren hat die Bank nun 100 Millionen Franken in die Verbesserung der Sicherheit investiert. Trotzdem bleibe ein Restrisiko, räumt der Bankenchef ein.
Ich glaube, keiner CEO kann am Schluss 100% ausschließen, dass das so etwas passieren kann. Wir können aber sicherstellen, dass wir alle Maßnahmen ergriffen haben, dass so etwas nicht mehr passiert.
Die Banken stehen vor einer großen Herausforderung, sagt Christoph Müller, Experte für Wirtschaftskriminalität. Er ortet neue Risiken.
Bisher hat man eigentlich immer einen Außenangriff auf die Anlagen, auf die IT-Infrastruktur als Risiko angenommen. Und jetzt ist eigentlich die Risikosensibilisierung entstanden, dass auch IT-Mitarbeiter als Risiko gesehen werden müssen.
Die Banken versuchen, die Sicherheitslücken zu schließen und die Kontrolle zu verstärken. Sie wollen verhindern, dass Informatikangestellte heikle Daten kopieren können, zum Beispiel auf Disketten oder USB-Datenspeicher.
Die IT-Mitarbeiter, die zum Beispiel jetzt noch über einen USB-Anschluss verfügen, über den sie Daten rausziehen können, werden meistens mit sogenannten Content-Filtern kontrolliert. Sobald sie dort also sensitive Informationen rausziehen, gibt es eine Meldung an die Compliance-Abteilung.
Diese Abteilung ist zuständig dafür, dass die Regeln eingehalten werden. Es gilt also zunehmend das Mehraugenprinzip, dass mehrere Leute die Abläufe überwachen. Die Angestellten stehen zunehmend unter einem Generalverdacht. Und so werden externe Experten beigezogen, die Profile über die Mitarbeitenden erstellen. In den Banken entsteht dadurch zunehmend ein Umfeld des Misstrauens.
Info 3 Abend.
Eigentlich hatte alles hoffnungsvoll begonnen. Der amerikanische Vizepräsident Joe Biden war Anfangswoche in den Nahen Osten gereist, um den blockierten Friedensprozess zwischen Israeli und Palästinensern wieder in Gang zu bringen. Doch es kam anders. Die Ankündigung Israels im palästinensischen Ost-Jerusalem, 1600 neue Wohnungen zu bauen, stieß den amerikanischen Vermittler vor den Kopf und provozierte die Palästinenser. Heute kann man sagen, Bidens Mission ist gescheitert, bevor sie richtig begonnen hat. Auslandredaktor Robert Stähli.
US-Vize Joe Biden war sichtlich um Schadensbegrenzung bemüht, als er zu den Studenten der Uni Tel Aviv sprach. Er redete von tiefer Freundschaft zwischen den USA und Israel, von einer unzerbrechlichen Verbindung. Doch diese freundlichen Worte konnten den Groll der USA über die neuen israelischen Siedlungspläne nicht kaschieren. Die USA hätten kein Verständnis für den angekündigten Bau von 1600 neuen israelischen Wohnungen im palästinensischen Ostjerusalem, sagte Biden.
I, and at the request of the President Obama, condemned it immediately and unequivocally.
Den Bau dieser 1600 Wohnungen hatte Israels Innenminister Yishai unmittelbar nach Bidens Ankunft in Jerusalem angekündigt. Für die USA war diese Ankündigung eine eigentliche Provokation, denn sie hatten nach 10 Gesprächen Palästinensern und Israeli eben erst wieder Verhandlungsbereitschaft abgerungen. Jetzt unterminiere Israel das Vertrauen, das es brauche, um solche Verhandlungen voranzubringen, sagte Biden am Sitz von Palästinenserpräsident Abbas in Ramallah.
The decision by the Israeli government
to advance planning for new housing units in East Jerusalem undermines that very trust, the trust that we need right now in order to begin as well as produce have profitable negotiations.
Der israelischen Regierung scheint diese Kritik wenig Eindruck zu machen. Premier Netanyahu entschuldigte sich zwar bei Biden, aber nur für das unglückliche Timing der Ankündigung, nicht aber grundsätzlich für den Siedlungsbau, der auch von den USA kritisiert wird. Israel hat den Siedlungsbau im palästinensischen Westjordanland und in Ostjerusalem stetig vorangetrieben und will es ganz offensichtlich auch weiterhin tun. Die angesehene und gut informierte Zeitung Haaretz berichtet heute, dass die Regierung allein im arabischen Ostjerusalem weitere 50.000 Wohnungen für Israeli bauen will. Damit sind die Friedensgespräche, welche die USA wieder in Gang bringen wollten, bereits vor der eigentlichen Wiederaufnahme gescheitert. Die Palästinenser werden ihnen fernbleiben, bis Israel den Siedlungsbau wieder stoppt. Israel müsse sich entscheiden zwischen Siedlungen oder Frieden, meinte heute der palästinensische Chefunterhändler Saeb Erekat lakonisch.
The choice for the Israeli government now is settlements or peace. So far they have been choosing settlements.
Israel wird sich von solchen Worten kaum beeindrucken lassen. Die Regierung in Jerusalem kann mittlerweile gut damit leben, dass die Weltgemeinschaft und auch die USA den Siedlungsbau zwar kritisieren, den Worten aber keine Taten folgen lassen.
Info 3. Uns gibt's auch im Internet zum Nachhören oder als Podcast unter drs.ch. Heute verantwortlich unter Mikrofon Nicoletta Cimino.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.